Noch ein kleines bisschen Geduld, dann geht es los mit der neuen Folge Good Work. Und bis dahin noch eine kleine Nachricht für euch in eigener Sache. Es ist endlich Sommer. Zeit, an den See zu fahren, ins Schwimmbad zu gehen oder sich vielleicht im Wald ein bisschen Abkühlung zu holen. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Hund Ruby. Gehe ich sehr, sehr gerne in den Wald, jetzt wo es so heiß ist. Und immer dabei meine Kopfhörer. Meine Kopfhörer für Podcast. Ihr wisst, ich bin selbst auch ein Podcast-Junkie, habe meine Lieblingsformate. Meine Bildschirmzeit geht ehrlich gesagt in den Monaten noch ein bisschen nach oben. Und dafür tun wir eine ganze Menge, dass das bei euch, was Good Work betrifft, auch so sein kann. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es gibt eine neue Kategorie, die Good Work Stories, die immer mal wieder sonntags aufplöppen. Das sind Folgen, in denen Menschen porträtiert werden oder eben ganz besondere Transformations-Stories. Wir hatten Franzi Kühne da, jetzt ist gerade Lilly Radu von We Collective zu Gast, auch eine mega spannende Unternehmer-Story, ein Unternehmer-Feature. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mir ein bisschen Rückmeldung gibt, ob euch diese Stories gefallen und was ihr im Sommer noch an Informationen von Good Work euch wünscht. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de, was Themen und was Menschen sind, die euch begeistern würden hier bei Good Work. Bis dahin. Bitte hinterlasst ein paar Sternchen, ihr wisst schon, am liebsten 5. Eine Rezension auf Apple wäre natürlich großartig. Und das Wichtigste, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge, egal ob Donnerstag oder Sonntag, denn wir sind jetzt auch ab und zu mal sonntags auf Sendung. Jetzt geht's los mit der Folge Good Work. Viel Spaß!
Alle Warum-Fragen haben mich massiv interessiert und das Interesse dahinter, das ist so groß, dass ich gesagt habe, ja, ich muss das jetzt mit diesen Daten verstehen, sonst kann ich mich dieser Antwort nicht widmen. Und darüber kommt eigentlich meine Datenliebe. Ich sitze jetzt auch nicht hier und träume von Datensätzen, weil mich das so unglaublich inspiriert, ja, sondern ich träume von den Problemen, die ich damit lösen kann. Aber man kann keine verallgemeinerbaren Aussagen über alle Personen anhand von Einzelbeispielen treffen. Und das ist das Nächste, was mir immer die Gänsehaut in den Nacken treibt, wenn eben auf Basis von Einzelfallerzählungen dann gesagt wird, wir müssen das und das machen. Weil ich habe mit 3 Leuten am Watercooler gesprochen und die haben gesagt, sie sind gerade so und so und deswegen müssen wir das jetzt machen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und ihr dürft euch anschnallen und festschnallen, damit ihr mir nicht weglauft, wenn ihr das Thema des heutigen Tages hört, nämlich Daten. Wir reden heute über Daten und zwar so, dass ihr am Ende sagt, das war kein bisschen staubtrocken. Denn in so einem Verdacht, in so einem schlechten Ruf stehen bei manchen Menschen das Wort Daten. Und das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Und ich habe mir jemand geholt, der das wunderbar entzaubern oder bezaubern kann. Denn er ist ein Daten-Nerd, er liebt Daten, sagt er, und er ist vor allen Dingen wahnsinnig humorvoll. Das kann man nachvollziehen, wenn man ihm folgt, zum Beispiel auf LinkedIn und seine wunderbaren Denglisch-Posts sieht, die mich schon immer total abholen. Ihr wisst längst, von wem ich spreche. Es ist Daniel Mühlbauer, der Mann mit dem doppelten D. Data Dan nennt er sich auch. Und er ist von Haus aus Ökonom, von daher nicht weiter überraschend. Da hat man es doch mit der einen oder anderen Zeitreihe und Analysen von Daten zu tun. Und er ist heute in einem großen deutschen Tech-Konzern, ist da in einer Expert-Rolle bei People and Organization. Ich würde mal sagen, für mich, ich übersetze es mal in so eine Art Schnittstelle zwischen HR und IT. Und wir werden heute mal reintauchen in das Thema Daten und es, wie versprochen, bunt aufrühren, denn wir sind ja hier bei Good Work beim Arbeitsfeuilleton, also nicht irgendeine staubtrockene Veranstaltung. Und das ist mal mindestens unser Anspruch. Wir schauen auch, wie können denn Datenkompetenz auch die Positionierung von HR unterstützen. Das finde ich eine wichtige Rolle. Ja? Also da sind wir ja gedanklich hier und organisatorisch unterwegs. Deswegen sage ich jetzt erstmal, hallo lieber Daniel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Good Work.
Hi Jule, schön, dass ich da sein kann. Freue mich sehr.
So, und welche Daten hast du heute Morgen alle schon bewegt, lieber Daniel?
Ja, in diesem Arbeitsspeicher zwischen meinen Ohren laufen ganz schön viele Daten ab morgens, denn ich bin an einem typischen Morgen in der Arbeitswoche normalerweise dafür zuständig, dass meine zwei Jüngsten zumindest von den drei Kindern mit meiner Hilfe verräumt werden in die verschiedenen, Kindertageseinrichtungen, Kita, Kiga. Und da laufen natürlich ganz viele Datenprozesse eigentlich ab. Daten sind ja auch nur eine besondere Form von Information letztendlich. Das fängt damit an, dass der Wecker zur richtigen Zeit gestellt sein muss, ich selber die ganzen Prozesse hintereinander kriegen muss, die morgens so nötig sind, damit die Kinder am besten bekleidet und jetzt auch mit Sonnencreme ausgestattet, genau, in die Kita gehen oder in den Kindergarten, dann ein Frühstück bereiten, natürlich vorher noch, die frühstücken zwar in der Einrichtung dann, aber man muss es ihnen ja mitgeben. Heute musste ich spontan daran denken, die Bettwäsche für meinen Jüngsten mitzunehmen, aha, weil der macht noch einen Mittagsschlaf in der Kita und ab und zu waschen wir die Bettwäsche natürlich dann zu Hause und sowas ist so ein Datum, das ich dann gerne vergesse, mhm, und dann muss ich wieder zurückrennen und dann muss ich das noch pünktlich einsammeln, bevor ich zur Arbeit gehe und so weiter. Das heißt, ich verarbeite letztendlich zwar jetzt nicht mit einem Computer oder irgendeinem statistischen Modell, aber eine ganze Reihe von Daten, die dazu führen, dass ich irgendwie ja, morgens den Teil der Familie, der noch Hilfe braucht, ein bisschen auf Reihe krieg. Ja.
Mhm. Und dann geht's weiter. Und siehst du, jetzt hast du schon die Frage beantwortet, die ich hier standardmäßig immer als erstes stelle, obwohl ich sie dir noch nicht mal gestellt habe, nämlich wie bist du in den Tag gestartet? Und ich frage aber trotzdem nochmal nach. Gibt's denn auch so ein Daniel-Datenfenster? Also das war jetzt sehr im Dienste der anderen. Hast du auch so ein vielleicht eine kleine Routine am Morgen, die nur dir gehört, wo du sagst, da ist jetzt mal Familie außen vor?
Ja, also dann, wenn alle so weit im Kindergarten und in der Kita sind, dann nehme ich mir immer 15, 20 Minuten mit einem Kaffee vor der Haustür. Dort habe ich eine Bank stehen, da geht die Sonne auf. Normalerweise ist sie dann schon aufgegangen natürlich und steht schon am Himmel und das ist ein sehr schöner sonniger Platz. Und da bringe ich mich dann so ein bisschen, salopp gesagt, in Arbeitsstimmung, weil das wie so eine Art virtueller Commute ist. Das mache ich an Homeoffice-Tagen besonders, also so 2 bis 3 Mal die Woche, an denen ich ja keine echte Anfahrt zum Büro habe und trotzdem ja so in mein Arbeits-Ich irgendwie reinfinden muss, das ja nach völlig anderen Gesetzen, nach anderen Strukturen, nach anderen auch Kommunikationsmethoden und so weiter funktioniert. Ich würde zwar behaupten, ich bin ich, aber trotzdem habe ich verschiedene Rollen und man kommuniziert natürlich unterschiedlich. Und so, um in diesen Modus reinzukommen, nach dem Kinder, seid bitte fertig und lasst uns pünktlich im Kindergarten ankommen Modus, der ein bisschen anders ist, brauche ich da so ein paar Minuten. Die nehme ich mir eigentlich an jedem Morgen, wo die Sonne scheint, im Homeoffice immer.
Ich finde das so interessant, wie du das sagst. Das hat ja so ein bisschen auch was von, ja, vielleicht ist das jetzt sehr martialisch, ich sag's trotzdem mal, von mentaler Rüstung anziehen. Ja, also dass man sagt, man kleidet sich jetzt für die Herausforderung des Tages und rüstet sich dafür. Wie wichtig sind diese Übergangsphasen, die auch bewusst zu gestalten? Also einmal von der privaten Welt in den Job rein, aber auch genauso die Rolle rückwärts wieder. Also auch zu sagen, so, jetzt kann mal der Rechner außen vorbleiben und alles, was damit assoziiert ist.
Ja, das ist, mir ist das unheimlich wichtig, weil meine Kinder sind natürlich, also die zwei vor allem, sind noch so jung, dass sie nicht unbedingt in der Lage sind, zu komplexeren Diskussionen irgendwie sich bereits zu erklären morgens, ne? Sondern da muss man mehr klar sagen, was man sich jetzt von ihnen wünscht und was jetzt bitte sie selber machen und was nicht. Und auf der Arbeit habe ich es natürlich mit anderen erwachsenen Menschen zu tun, die zu komplexeren Diskussionen und Unterhaltungen fähig sind, wo wir eben auch gemeinsam kooperativ Probleme lösen. Und dadurch bin ich natürlich schon in einem anderen Modus, bis definitiv ein Stück weit erwachsener, konsensorientierter. Ich bin da ja nicht der Papa, ich bin da ja der Daniel, der versucht, Probleme zu lösen im technischen Bereich und mit Hilfe von Daten. Und das ist schon einfach eine andere Welt. Da muss man kurz durchatmen, muss kurz auch vielleicht vom manchmal recht eiligen Morgen ein bisschen runterkommen, dass man nicht mit demselben Puls in die Arbeit geht, mit dem man gerade versucht hat, zwei sehr kleine und manchmal dickköpfige Jungs irgendwo hinzubringen. Und dann muss man genau dasselbe abends wieder machen. Ich kann nicht mit derselben Stimmung
Energie
oder
auch
mit den offenen Themen, die mich vielleicht noch stören oder wo ich vielleicht noch keine Antwort habe, wenn ich mit denen mental vorbelastet in den Abend reingehe, dann hilft das auch nicht.
Also du hast bei mir jetzt schon mal eine mega Visitenkarte hinterlassen, also als ein sehr strukturierter und reflektierter Mensch, weil ich gesagt zu allem ja und gebe aber zu, ich glaube, da war ich in meiner zumindest Angestelltenzeit ganz sicherlich wesentlich unbewusster unterwegs, habe das aber gespürt, dass diese Rüstzeiten wichtig sind und ich finde das so interessant, mein Bruder hat immer gesagt, morgens wäre seine Frau im Ach-du-Schande-Modus, das fände ich auch ewig liebendes Wort in der Familie, weil das im Ach-du-Schande schon Viertel nach acht.
Ja, genau.
Gut, also verlassen wir mal den Ach-du-Schande-Modus und gehen mal mitten rein in dein Arbeitsfeld bzw. deine Arbeitsrealität. Also ich habe hier schon ein bisschen was in der Intro gesagt, du bist Expert in People and Organization. Gehst du mit, wenn ich sage, irgendwo zwischen HR und IT, passt das für dich? Also vielleicht magst du das noch mal ein bisschen konkreter fassen, damit wir uns das auch plakativ vorstellen können.
Ja, ich habe ja so mehrere Ichs auch da. Ich bin ja einmal der Data Dan.
Multiple Persönlichkeit.
Genau. Ich bin ja einmal der Data Dan, der öffentlich auch auftritt im Rahmen von Vorträgen oder auch auf LinkedIn verschiedene Sachen postet und sich zu Daten und KI-Themen im HR-Bereich generell positioniert und seine Gedanken äußert und so weiter. Und gleichzeitig eben auch beruflich in einem großen Tech-Konzern an der Schnittstelle zwischen HR und IT zuständig für verschiedene Tech-Lösungen. Natürlich nie alleine. Das ist ein zu großes Umfeld, als dass man diese Dinge alleine rocken kann und auch möchte. Das braucht immer Kooperation. Und da versuchen wir, Digitalisierung voranzutreiben, die vor allem auch zunehmend was mit intelligenten Technologien zu tun hat und nicht mehr nur mit simpler Prozessautomatisierung oder dergleichen oder Prozessdigitalisierung. Das ist, denke ich, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte her schon. Und jetzt geht es eben darum, dass alles ein bisschen in Co-Kreation mit Maschinen zunehmend zu erledigen. Und das ist so mein Betätigungsfeld in dem beruflichen Teil. Und dann eben spreche ich ansonsten darüber hinaus eben gerne allgemein zu Technologiethemen, zu Datenthemen und wie man Daten besser nutzen kann, um eben als HR ernst genommen zu werden, um seine Rolle zu schärfen, um seine Aufgaben zu fundieren und auch seine Entscheidungen transparent zu fundieren.
So, da bin ich doch mal ganz aufmerksam. Also das heißt, logischerweise, wobei so logisch ist das gar nicht, ist ja auch wieder kein Selbstzweck, Daten zu analysieren, sondern die verfolgen ja einen ganz bestimmten Zweck. Also ich könnte das ja nutzen, um mein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Im Idealfall oder eigentlichen Sinne wäre das ja mindestens mal ein wichtiger Use Case, Daten zu nutzen. Ich kann es für die Ausgestaltung von Personalarbeit natürlich nutzen. Und du hast jetzt hier auch nochmal was dagelassen als kleine Side-Note, nämlich ich kann mich als HR-Bereich auch damit anders positionieren. Und ich sag mal so, meine Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Mach mal so einen Knoten ins Taschentuch. Das wird mal ein ganz dicker Block, oder? Über den reden wir mal, was Daten tun können. Aber fangen wir vorne an. Was sind Daten? Ganz doofe Frage. Was sind Daten? Also ab wann sprichst du von Daten? Also ich lasse es mal so banal und naiv da stehen.
Grundsätzlich sind Daten für mich nur eine bestimmte Form von Information. Wenn ich jetzt im Kontext von HR darüber rede, dann meine ich schon eher dokumentierte Informationen in irgendeiner Form von Tabelle. Im einfachsten Fall in einer Excel-Tabelle oder so dokumentierte Informationen, in diesem Fall über Prozesse, HR-Themen, Inhalte, die eben die ganze Tätigkeit des HR so abbilden. Ja, das können Prozesszeiten sein, das können aber auch bestimmte Inhalte, Antworten auf Mitarbeiterbefragungen sein, das können auch Stammdaten sein vom Personal letztendlich, ne? Und das können aber auch so die Budgetdaten des eigenen HR-Budgets und so weiter und so fort sein. Ja, also das sind für mich jetzt Daten im Kontext HR. Das ist dann schon eine etwas strukturiertere Form der Information. Das heißt aber nicht, dass Daten nicht auch unstrukturiert sein können. Hier zwischen uns, während wir sprechen, entstehen gerade auch Daten. Ziemlich Daten in Form von Text, in Form von Sprache, in Form von Video, in Form von Aufnahmedaten etc. pp. Deswegen, ich greife das relativ breit. Die Dinge, die ich in meinem Leben über Erfahrungen lerne und vielleicht nicht in der Excel festhalte, aber irgendwo in meinem Hirn, sind auch kodifizierte Informationen in Form von Daten. Ich habe halt gewisse Erfahrungen gemacht. Und diese Daten, die werden dann gemeinhin auch zu so etwas wie Bauchgefühl, über das man häufiger spricht, das wir Menschen ja evidenterweise haben. Es geht ja nicht darum zu sagen, Bauchgefühl gäbe es nicht. Für mich ist nur immer ganz wichtig zu sagen, Bauchgefühl ist auch nur eine als Intuition daherkommende Verarbeitung von Daten, die man irgendwo abgelegt hat, ja, sei es bewusst oder unbewusst. Ja, die hängen halt irgendwo rum. Ja. Und, und die holt man dann raus in Form von Bauchgefühl oder habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Und das wirkt dann so, als wäre das irgendwas anderes, aber es ist eigentlich auch vom Gehirn gesteuert und eigentlich auch eine Form von mehr oder weniger aktiver, manchmal auch passiver, unbewusster Datenverarbeitung. Mhm. Ja. Also du siehst, ich sehe das sehr breit. Jegliche Form von Information kann ein Datum sein. Es braucht gewisse Voraussetzungen, damit Maschinen oder analytische Modelle diese Daten verarbeiten können. Aber das ist schon eine zweite Frage.
Okay, die müssen schon mal in einer gewissen Weise irgendwie abgelegt sein, dass ich zugreifen kann.
Exakt,
ja. Weil ich habe ja jetzt nicht unbedingt in meinem HR-System sowas wie Intuition. Also habe ich als Mensch, aber die Systeme nicht, ja, sondern ansonsten kann da auch schon ordentlicher Blödsinn bei rauskommen. Gut, du sprichst von Datenliebe. Und ich würde mir so gern so eine kleine Eskalationsstufe mit dir aufbauen. Also fangen wir mal ganz einfach an. Das ist der Umgang mit Daten, überhaupt mal verstehen, was sind Daten. Ja, da haben wir hier schon so einen kleinen Haken dran. Dann wäre ja so die nächste Form schon auch wirklich das bewusst aktiv zu nutzen. Nächste Stufe wäre wirklich der kompetente Umgang. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Für mich ist da schon so eine kleine, das ist schon so eine kleine Treppe und dann ganz oben steht die Datenliebe. Also auch das Gold, wie es ja oft benannt wird. Ja, Daten sind das neue Gold. Also das Gold darin zu erkennen. Wenn wir jetzt mal in HR reingehen und du musst jetzt gar nicht über deinen aktuellen Arbeitgeber sprechen. Du hast ja viel Einblick auch in andere Unternehmen und bist ja auch schon ein paar Jährchen unterwegs in dem Feld. Was würdest du sagen auf dieser Leiter? Wo steht dann HR da so im Durchschnitt? Auch wenn das eine schwierige Aussage ist. Aber versuch's mal mit uns zu begreifen.
Also ich würde, wenn man sich das wirklich wie eine Verteilung vorstellt und in der Mitte dieser Verteilung liegt der Durchschnitt, ungefähr in der Mitte, dann würde ich sagen, dass wir im Durchschnitt irgendwo als Disziplin, als HR-Disziplin in, sagen wir mal, im Dachraum oder so, dort sind, wo wir beginnen, mit Daten zu arbeiten im Umfeld unserer HR-Entscheidungen. Mhm. Das sieht dann so aus, dass man vielleicht erste Daten schon in Dashboards gegossen hat, beziehungsweise Analyseergebnisse von diesen Daten dann in HR-Dashboards gegossen hat. Das ist etwas, was ich jetzt fast wirklich in vielen HR-Abteilungen schon antreffe, dass es das gibt. Auch das wieder in unterschiedlicher Qualität, aber es existiert, darum geht es im Kern. Das hätte ich vor 10 Jahren, als ich ein Startup mitgegründet habe, rund um People Analytics auch, da war das noch völlig anders. Da war das eine Absichtserklärung. Wir wollen gerne Daten nutzen. Und dann haben wir uns damals als neu gegründetes Unternehmen mit anderen Unternehmen eben zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kommen wir denn dahin, dass ihr Daten nutzen könnt überhaupt, die ihr vorliegen habt? Welche habt ihr denn überhaupt? Mhm. Und wie sehen die aus? Und wo kommen die her? Und kommt man da dran oder kommt man da nicht dran und so weiter? Diese Themen, habe ich das Gefühl, sind in den letzten Jahren schon von den meisten geklärt worden. Die haben eine klarere Zielstellung vor Augen, wie sie Daten nutzen wollen und beginnen eben auch mit der Nutzung. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass sie kompetent nutzen, wie du das auch gesagt hast. Und ich weiß auch nicht, es sei auch mal dahingestellt, ob meine Datenliebe ein Ziel für jeden sein muss, aber Liebe empfinde oder merke ich noch nicht so richtig da draußen für Daten im HR-Bereich, ganz vorsichtig gesagt, sondern es ist Daten sind eben auch, wenn man sie wirklich sauber und kompetent verarbeitet, bringen Transparenz rein. Mhm. Und Transparenz ist etwas, mit dem nicht jeder Mensch, und wir haben es letztendlich ja mit Menschen zu tun, in jedem Bereich eines Unternehmens, mit dem jeder Mensch gut umgehen kann. Transparenz zeigt auch, was man in der Vergangenheit vielleicht suboptimal gemacht hat. Oder manchmal ist es auch allein die Transparenz darüber, wie die Daten heute sind, wenn man vielleicht in den letzten 5 Jahren schon allen im Unternehmen erzählt hat, die Daten sind top, weil da keiner so richtig reingucken konnte. Und dann hat man jetzt mal die, kriegt man die Wahrheit auf den Tisch, wie die Daten wirklich sind. Und das ist dann natürlich oft eine Rolle rückwärts, die dann durch diese Transparenz nötig wird. Und das machen nicht viele Menschen gerne. Deswegen weiß ich nicht, es ist noch so eine Hassliebe.
Mhm. Ja. Und ich, das ist das eine, die Transparenz, also quasi das Ergebnis, die Wirkung von Daten. Ich glaube, der Zugang ist auch nicht so ganz einfach, oder? Also da fängt es ja schon an, dass viele sagen, Daten, das ist ja sowas, Datenanalyse, das ist ja sowas wie Mathematik im Schulunterricht. Und da wissen wir ja alle, Achtung, jetzt kommt ein Glaubenssatz, das ist ja nur einigen wenigen talentierten Menschen diesbezüglich vorbehalten, ansonsten besser großen Bogen drum machen. Schleppen wir da nicht auch ganz viel komische Glaubenssätze, was das Thema betrifft, mit uns rum? Du bist jetzt ja unverdächtig, so einen Glaubenssatz zu haben, weil du kriegst ja mit, wie andere Menschen sich selbst da positionieren und da zupacken oder eben nicht zupacken.
Ja, wichtig ist erstmal die Einsicht, dass das, wenn man sich da verbeißt und ein bisschen Leidenschaft mitbringt, und die Leidenschaft muss nicht die Leidenschaft für Daten sein, sondern eher die Leidenschaft für die Frage, die die Daten beantworten können. Mhm. Dann kann man sich da reinfuchsen. Denn unabhängig vom Glaubenssatz hatte ich trotzdem die 5 in Mathe in meinem Leben.
Das ist spannend. Achtung, ja. Du willst ja so schnell weg. Nee, da bleiben wir mal. Data Dan hatte eine 5 in Mathe. Bitte fürs Protokoll kurz mitschreiben.
Ja, erzähl. Absolut. Und auch also Mathe fiel mir schwerer als Statistik, auch im Studium. Weil Statistik ja dann nur ein bestimmter Bereich der Mathematik ist und damit habe ich mir ein bisschen leichter getan.
Oft so, ne? Die sind nicht, das ist ganz oft so, dass die gut in Mathe sind, Statistik sich ein bisschen schwer tun und vice versa, oder?
Mhm. Ja, habe ich auch schon oft gemerkt. Also ich kann von mir berichten, da war es definitiv so. Bei mir ist es, glaube ich, begründet gewesen darin, dass ich ganz gut bin, in Konzepten zu denken, was man für Statistik schon braucht. Aber man muss für Statistik jetzt nicht unbedingt so ganz viele Mathe-Regeln auswendig können. Mhm. Und das war immer ich war immer so, gerade auch als Schüler, eher so an der Grenze zur Faulheit gebaut. Und, und das hilft nicht unbedingt, wenn man irgendwie dann bestimmte mathematische Regeln auswendig lernen muss und diese auch behalten muss im Zeitverlauf. Dann war das bei mir nie so. Und ganz klar, später im Studium und auch in der Promotion, hat es ja eine andere berufliche Relevanz. Und als ich mich dann da reingefuchst habe, habe ich gemerkt, ach, das kann man verstehen tatsächlich. Es war halt einfach ein Strukturiertheitsproblem. Also ich war nicht strukturiert genug beim Lernen in der Schule und auch im Abitur nicht. Ich war auch nicht fleißig genug, um sich da wirklich reinzufuchsen. Aber das hatte nichts mit, das hat mich dann auch beruhigt, irgendwie generell fehlenden kognitiven Fähigkeiten zu tun, sondern das war einfach eine Frage von Faulheit, Interesse. Und das hat sich massiv geändert und deswegen empfehle ich das auch allen. Die Sache, weshalb man mit Daten arbeitet, muss einen ausreichend interessieren. Und mich hat halt im Studium irgendwann das Interesse daran gepackt, warum Menschen im Umfeld und innerhalb von Unternehmen die Dinge tun, die sie tun.
Hm.
Also wenn ich eine Employer-Branding-Kampagne fahre, voll ausgerichtet auf meine Zielgruppe und in dieser Zielgruppe, Überraschung, sind auch diverse Personen drin. Die sind nicht alle so, wie die Persona der Zielgruppe das denkt oder beschrieben hat. Und dann jagt man dieses Employer-Branding, diese Kampagne auf die Zielgruppe und dann gibt es Menschen, die auf dem Papier sehr ähnlich aussehen und der eine bewirbt sich und die andere nicht. Auf die offenen Stellen, die das Unternehmen hat. Und das ist doch interessant. Warum ist das? Auf dem Papier sehen diese Personen gleich aus. Die haben vielleicht beide eine Ausbildung gemacht, haben dann beide noch irgendwie ein duales Studium oder irgendwas draufgesetzt und haben beide einen ähnlichen Bereich gewählt, haben beide ähnliche Interessen und die eine Person bewirbt sich und die andere nicht. Und das hat mich immer interessiert. Dann, warum werden bestimmte Menschen befördert und andere nicht, obwohl die auf dem Papier auch ähnlich aussehen.
Papierform also ist immer, ähnlich, genau.
Genau, mhm. Diese Edge Cases, das hat mich immer interessiert. Warum rekrutieren Unternehmen, wie sie rekrutieren? Warum verlassen sie sich auf bestimmte Informationen, auf andere nicht? Warum nehmen sie dann doch wieder das Bauchgefühl her an verschiedenen Stellen? Diese ganzen Warum-Fragen, warum verlassen bestimmte Menschen ein Unternehmen zu einem gewissen Zeitpunkt und andere nicht, alle Warum-Fragen haben mich massiv interessiert. Und das Interesse dahinter, das ist so groß, dass ich gesagt habe, ja, ich muss das jetzt mit diesen Daten verstehen. Sonst kann ich mich halt dieser Antwort nicht widmen. Ja. Und darüber kommt eigentlich meine Datenliebe. Ich sitze jetzt auch nicht hier und träume von Datensätzen, weil mich das so unglaublich inspiriert, ja, sondern ich träume von den Problemen, die ich damit lösen kann. Und und die möchte ich gern lösen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was HR insgesamt als Disziplin auch lernen muss. Vielleicht um einen anderen Glaubenssatz zu bemühen, den ich häufig höre, dass wir als HR, als Disziplin die Expertinnen und Experten für Menschen im Unternehmen sind. So sanft formuliert. Den gibt es auch noch in härteren Krawallrichtungen, diesen Satz. Und da sage ich immer, wenn du in der Rolle ernst genommen werden willst und wenn ich nicht Augen rollen soll und weggehen soll, wenn du das sagst, dann musst du Daten ernst nehmen. Weil ein Verständnis für Menschen im Unternehmen und eine personalisierte Strategie, sich um diese Menschen zu kümmern, die geht gar nicht, ohne dass man sich die Daten anschaut und die Verschiedenheit von Menschen im Unternehmen zu verstehen lernt. Und das ist für mich dann wirklich kompletter BS, wenn man diesen Satz sagt, aber kein Interesse an Daten hat. Das passt für mich gar nicht zusammen. Genau.
Wir dürfen das gern schon auch hier Bullshit nennen, hier auf den Tisch des Hauses packen. Also das heißt, ein bisschen weggehen von dem irgendwas zwischen Excel und Bauchgefühl hin zu einer strukturierten Hinwendung. Und was ich total spannend finde, oder was heißt spannend, das ist ein doofes Wort, ganz klar und logisch zu sagen, niemand interessiert sich für eine 13. Also okay, es gibt vielleicht Freaks, die sagen, ich liebe 13, ich hasse 17. Die meinen wir nicht, die irgendeinen kruden Crush haben für Primzahlen und so. Darum geht's ja nicht. Es geht ja um das Phänomen dahinter, was es repräsentiert durch einen Datenpunkt. Und meine Beobachtung ist auch, dass HR, wenn wir das jetzt nochmal so nennen dürfen, noch sehr viel von Anekdoten, von Einzelerzählungen lebt, also von Einzeleindrücken. Frage an dich, siehst du das ähnlich? Beobachtest du das auch? Und schicken wir gleich die nächste Frage hinten dran, auch wenn das nicht geschickt ist, ich weiß. Was ist blöd daran, wenn es so wäre?
Also ich beobachte das sehr häufig. Man kann das auch auf LinkedIn beobachten. Ja. Posts, die besonders gut funktionieren, sind Posts, die irgendwelche Zahlen drin haben. Mhm. Aber de facto ist das dann oft auch genau das? Das sind irgendwelche Zahlen. Da ist die Quelle nicht hinterlegt, da ist nicht gefragt, wie wurden diese Zahlen erhoben, wie kommt man an diese Zahl? Ist so eine Zahl repräsentativ für die gesamte Gruppe, über die man gerade spricht? Ja, da wird dann sowas gesagt wie die Gen Z macht das so oder die jungen Menschen machen das so oder ältere Arbeitnehmer wollen das oder Frauen wollen das, wenn sie in Führung kommen oder so weiter. Das sind alles verallgemeinernde Aussagen mit immer meistens, würde ich mindestens sagen wollen, sehr selektiven Statistiken hinterlegt. Und dass das so wenigen Leuten auffällt, sondern dass das geliked wird, gepusht wird, dass das jedes Jahr wieder mit der neuen Sau durchs Dorf getrieben wird, das ist etwas, damit zeigt man eigentlich mangelnde Datenkompetenz, wenn man sowas postet. Und ich kann da gerne sehr konkret aus dem Nähkästchen meiner Empfindung plaudern. Auch das ist meine Empfindung, das ist nicht unbedingt verallgemeinerbar. Aber ich persönlich hab vor einer ganzen Zeit spontane Stressakne bekommen, wenn ich gelesen habe, wir haben eine Great Resignation und jedes Jahr lese ich wieder, Menschen sind emotional nicht gebunden bei der Arbeit. 60% der Menschen glauben, oder eigentlich wird ja sogar gesagt, 60% eurer Mitarbeiter werden im nächsten Jahr den Job kündigen. Mhm. Und dann guckt man in die Daten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr landet das wieder ungefähr bei irgendwo zwischen 28% und 33% Kündigungsquote, also Fluktuationsquote bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dann denke ich mir, ja, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ja? Und das ist nur Alarmismus und das ist nur ein falsches Data Storytelling, ein Aufpumpen, ein Doom and Gloom Sales letztendlich. Und das ist etwas, was mich wirklich auch emotional anfasst. Also das kann ich wirklich nicht gut haben, weil wenn man nur, also da muss man ja nur an der Oberfläche kratzen. Da geht man hin und sagt, okay, hier wird jetzt gesagt, 60% der Mitarbeiter kündigen im nächsten Jahr. Da schaue ich mir doch mal die Studie an. Dann gehe ich in den Methodenteil. In der Hälfte der Studien gibt es keinen Methodenteil. Da wäre für mich so eine Studie gleich raus. Wenn die nicht beschreiben, wie die zu ihren Ergebnissen gekommen sind, ist das keine Studie. Das verdient nicht mal das Wort. Wenn es einen Methodenteil gibt, dann schaue ich da rein. Und dann findet man so Sachen wie, 1000 Menschen sind im Internet gefragt worden, ja, wenn wir Glück haben, repräsentativ für die Grundgesamtheit der deutschen arbeitenden Bevölkerung. Und oft aber auch nicht, sondern es waren dann irgendwelche Online-Befragungen, wo nicht klar ist, ob das repräsentativ ist. Und dann steht da sowas drin wie, könnte ich mir vor... Die Frage ist dann, ich könnte mir vorstellen, in den nächsten 12 Monaten vielleicht meinen Job zu wechseln. Das ist jetzt kein Zitat, das mag in stärkerer oder schwächerer Form davor liegen, aber ich will hier einen Punkt machen. Und wenn dann dort 60% der Befragten antworten ja oder ja vielleicht, dann werden die Antworten zusammengenommen und dann wird gesagt, 60% wollen den Job kündigen. Und das ist wirklich, man sieht ja jetzt schon, wenn ich das erzähle, wie absurd das ist. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich dann jedes Jahr ultra viele Posts zu solchen Themen, solchen und ähnlichen Themen. Und eigentlich zeigen diejenigen, die das posten, damit nur, dass sie Datenarbeit noch nicht verstanden haben.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr auf dem Laufenden bleibt? Welche Trends sich durchsetzen im Umfeld von HR-Themen und welche Entwicklungen sich dort abzeichnen? Also ich gebe zu, ich nutze sehr, sehr gerne dafür auch Studien, denn sie geben natürlich nicht nur einen subjektiven Eindruck, sondern stellen das Ganze auf empirische Füße. Und genau da kommt heute unser Werbepartner ins Spiel. Das ist nämlich Personio, die jedes Jahr einen HR-Trends-Report rausbringen. Und gerade gibt es den aktuellen Trends-Report für euch hier zum Download. Der Link ist in den Shownotes. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Personio, nur für den Fall, dass ihr Personio noch nicht kennt. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform und sie richten sich vor allen Dingen an kleine und mittelständische Unternehmen. Und da sind sie sehr, sehr erfolgreich. 15.000 Kunden hat Personio schon in Europa und das ehemalige Startup ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Was macht Personio ganz konkret? Ihr könnt also wirklich alle HR-Prozesse über die Plattform abwickeln, ob Arbeitszeiterfassung, Gehalt und so weiter. Und das hat den großen Vorteil bzw. die Wirkung auch, dass mehr Zeit übrig bleibt für die Themen, die wirklich wichtig sind, nämlich die Mitarbeitenden. Strategische Entwicklung, Weiterentwicklungsthemen, genau das ist das Versprechen von Personio, dafür mehr Raum und Zeit einzuräumen. Also von daher, schaut mal in die Shownotes heute für den HR-Trends-Report und erkundigt euch auch nebenbei mal, ob Personio nicht vielleicht eine Lösung für euer Unternehmen sein könnte. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Um deinen Blutdruck noch ein bisschen eine Schippe drauf. Das wird dich jetzt total freuen, dass nämlich Marco Nink bei mir war vom Gallup, der genau die Studie ist, einer der Gründungsväter. Und das ist schon interessant. Also hör sie dir gerne mal an. Und übrigens, alle, die uns jetzt zuhören, dürfen sich auch gerne die Folge nochmal anhören. Wie differenziert das wird, wenn man dann mit den Menschen mal, die für das verantwortlich sind, kann man sicherlich immer noch methodisch streiten. Aber es ist ja oft auch einfach medial überhöht. Zum Teil auch logischerweise aus Unternehmensinteresse, dass man sagt, wir wollen Beratung verkaufen, aber auch medial, das spitzt sich halt so schön zu. Und das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, ja. Und nicht ich habe es ja auch im Zusammenhang mit der Wahlforschung immer gesagt, wählen wollen ist nicht gewählt haben. Ja, also meine Absichtserklärung und dann noch so wachsweich abgefragt. Und trotzdem können wir eine Menge draus lesen. Jetzt wollen wir nicht da so ganz, ganz, ganz tief reingucken, aber ich glaube, wir haben schon einen Punkt bekommen. Also Datenliebe hat was damit zu tun, dass ich mich nicht für die Zahl begeistere, dafür brenne, sondern wirklich ein tiefes bohrendes Interesse, eine Neugierde im besten Sinne habe für die Phänomene, die dahinter stehen. Und Kompetenz würde ich jetzt mal übersetzen nach deinen Ausführungen. Schau doch bitte mal genau hin, wie diese Zahlen, diese Informationen, diese Daten überhaupt zustande kommen. Ja, auf welchen Fuß sie, auf was sie fußen, auf was sie beruhen. Und vielleicht noch ein letztes, um das gegeneinander auch abzugleichen. Was ist für dich der Unterschied zwischen datengetrieben und datenbasiert? Oder ist das für dich dasselbe?
Ich liebe, dass du das ansprichst, weil ich versuche so selten wie möglich datengetrieben zu sagen, weil ich anders als das Wort driven, wo das ja herkommt im Englischen, driven hat diese Konnotation des Motiviertseins.
Genau.
Ich bin driven.
Driven by passion.
Genau, genau. Und das finde ich auch völlig valide. Das habe ich ja gerade explizit gesagt, dass ich gut finde, wenn man motiviert ist von menschennahen Themen im Unternehmen. Getrieben ist eine schlechte Übersetzung davon, wie ich finde. Weil es das hat nicht dieselbe Konnotation im Deutschen wie dieses motiviert sein, sondern ich lasse mich treiben von Daten. Ich werde getrieben von Menschen mit Daten. Und das möchte ich ja gar nicht. Und das würde ich auch niemandem empfehlen, sich von irgendwas treiben zu lassen. Sondern ich möchte datenbasiert entscheiden. Das ist für mich der Unterschied. Das heißt, ich nehme die Daten, ich lasse mich davon nicht alarmieren oder dergleichen oder ich renne dann von einem Hype zum anderen, nur weil jetzt wieder ein neues Datum kommt, ja? Sondern ich verstehe, dass Daten zum Beispiel im Zeitverlauf schwanken. Selbst Mitarbeiterbefragungsdaten derselben Personen jedes Jahr werden schwanken. Manche dieser Schwankungen sind systematisch. Das heißt, die spiegeln wirklich eine tatsächlich reelle Schwankung in der Zufriedenheit von Mitarbeitern wider. Und andere, die sind nicht systematisch. Da hängt es vielleicht dann irgendwie an bestimmten Messfehlern oder die Frage wurde anders gestellt oder der Zeitpunkt war ein anderer oder dergleichen. Das reflektiert vielleicht nicht direkt die Zufriedenheit, die man gerade mit der Arbeit hat, sondern reflektiert vielleicht noch andere Streuverluste da draußen, weil man vielleicht insgesamt gerade eingetrübter ist von der Stimmung her oder dergleichen. Und das ist für mich, du hast es vorhin auch so gesagt, das, was du angesprochen hast als Datenkompetenz, das wäre für mich Datenreflexionskompetenz, also dass ich in der Lage bin, Daten, die mir angetragen werden, zu verstehen und zu reflektieren. Der andere Teil der Datenkompetenz ist, dass ich selber in der Lage bin, Daten zu analysieren und auch die Schwächen der Analysen zu identifizieren, um dann auch die Implikationen für meine Entscheidungen auch einzurahmen in gewisse Kontexte. Und das, finde ich, sieht man auch wieder sehr gut, wenn Menschen bereit sind, sich selbst immer zu reflektieren. Die Person, die es wirklich ernst meint mit datenbasierten Entscheiden, die weiß immer, insbesondere im Kontext von Menschen in Unternehmen, das ist ja angewandte Sozialwissenschaft und nicht Naturwissenschaft, dass die Daten auch nur in einem gewissen Kontext stimmen, dass die schwanken, dass die nur unter einer gewissen Wahrscheinlichkeit korrekt sind, dass es gewisse Annahmen gibt und so weiter. Das heißt, man wird, und das ist so witzig, man wird den ernsthaft datenbasiert Arbeitenden daran erkennen, dass er fast nie sagt, das ist so.
Ja.
Oder wir müssen da lang. Oder die Menschen wollen. Sondern ein reflektierter, datenbasiert arbeitender HRler, eine HRlerin würde immer sagen, basierend auf unseren Daten nehmen wir an, dass ein gewisser Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es bevorzugt, teilweise von zu Hause zu arbeiten. Das ist eine datenbasierte Aussage, die möglicherweise so rausgekommen sein kann.
Klingt sich halt so wahnsinnig schlecht.
Absolut. Es passt nicht für die Headline, ja, es passt nicht für die Pressemitteilung. Und und genau dann fängt nämlich auch dieses ganze Data Storytelling an. Ja? Also wie lange erzähle ich eine Geschichte um die Daten, wo aber der Kern noch stimmt? Und wann ist Data Storytelling das Datenmärchen? Also das ist ja auch eine Form von Geschichte, ja. Und diese Grenze, die muss man einhalten. Das meine ich auch mit datenbasierter Arbeit. Und datenbasierte Arbeit bedeutet eben auch, dass ich komplett meine Datenbasis, auf der ich eine Entscheidung treffe, ein bestimmtes Weiterbildungsprogramm neu auszugestalten oder so in der Firma, auch transparent mache und sage, auf Basis dieser Daten sehen wir, dass das für die Weiterbildung wichtig sein könnte für diese Jobgruppe hier im Kontext von KI und anderen Megatrends. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Discussions welcome, aber wir gehen mal los. Ja?
So, jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hören uns vielleicht ein paar Menschen in den nämlichen Abteilungen zu und die sagen, boah, das ist aber ganz schön anspruchsvoll, was der Data denn da von uns will. Also ich würde ja mal, um ein bisschen Luft da oder ein bisschen Entlastung reinzubringen, würde ich sagen, diese Reflexionskompetenz, also sich einfach mal zu fragen, woher kommen die Zahlen? Kann das so stimmen? Ich glaube, das ist doch eine Kompetenz, die dürfen wir vielen Menschen ins Heft schreiben. Nahezu allen die. Ja? Also ich sag mal, da brauche ich erstmal meinen gesunden Menschenverstand, eine gewisse Plausibilitätsfähigkeit, das zu überprüfen und da eine Bewusstsein für zu schaffen. Das, glaube ich, ist schon was, was wir auf breiterer Ebene einfordern sollten.
Ja.
Eine andere Sache ist wirklich dieses auch in der Lage sein, Daten eigenständig zu analysieren. Da sind wir eher im Feld von Expertenwissen, oder?
Ja, natürlich wird das wahrscheinlich ein Breitenwissen werden. Das ist ja genauso, als wenn jetzt zum Beispiel viele meiner engen Netzwerkkontakte und guten Arbeitsfreunde sind im Recruiting oder in der Talentakquise. Mhm. Wenn wir uns unterhalten, dann kann ich vielleicht den Datenteil der Talentakquise ganz gut mitsprechen und kann da mitreden. Aber tatsächlich habe ich in meinem Leben nicht einen Tag rekrutiert. Mhm. Das heißt, ich habe kein Praxiswissen aus Recruiting-Prozessen und wie das so abläuft. Das heißt, auch hier, genauso wie nicht jeder Recruiter sein kann, genauso kann nicht jeder am Ende Datenexperte sein. Mhm. Das ist ein Ziel, in dessen Richtung man sich hin entwickeln kann. Mhm. Und dann muss man eben da bleiben, wo es für die eigene Rolle am besten ist. Eine gewisse Grundkompetenz zur Einordnung, die richtigen Fragen zu stellen, wenn Expertinnen und Experten bestimmte Themen präsentieren. Insbesondere, wenn sie sehr, sehr klar sind in ihrer Implikation, dann macht mich das immer ein bisschen skeptisch. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Ergebnisse im sozialen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich so klar sind immer, sondern die sind meistens sehr differenziert. Und das ist wirklich so eine Art Grundskeptizismus, den wir nicht nur im HR brauchen, sondern den wir eigentlich überall brauchen. Das kennen wir auch. Aus dem Sales-Bereich kennen wir das auch. Es ist ja nie klar, ob jetzt jemand das Produkt kaufen wird morgen oder nicht.
Nie.
Und auch da arbeitet man mit Daten, um den richtigen Menschen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu präsentieren, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man kauft. Mhm.
Das ich kenne das auch noch so. Aus meiner aktiven Zeit in der Sozialforschung immer Conjoint-Analysen. Ja? Was passiert jetzt mit dem kleinen bisschen mehr Nutzen? Wird das die Menschen dazu bringen? Ja, und es ist wie jeder Trick, er muss halt funktionieren. Ob der Mensch dann wirklich kauft oder nicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt. So, ein allerletztes in der Richtung und dann gehen wir mal in so ein paar ganz konkrete Anwendungsfelder auch rein. Man kann ja beobachten, dass das Thema Personalarbeit immer persönlicher wird. Also würde ich jetzt mal so überschreiben. Also wir haben es plötzlich mit solchen Konzepten wie Employee Experience zu tun und auch ein Stück weit angelehnt, was wir aus dem Marketing auch kennen. Ist das ein Widerspruch? Also zu sagen, einerseits sehr persönlich auf das Thema zu schauen, Klammer auf, ist das dann auch individuell und auf der anderen Seite nach Daten zu fordern, die ja eher eine Mittelwertsbetrachtung auch sind. Versuch das doch mal zusammenzubringen für uns.
Grundsätzliche Kernaussagen auf Basis von Daten, wenn man eine konkrete Entscheidung treffen möchte, zum Beispiel über welchen Kanal schreibe ich eine Stelle aus oder welche Bausteine hat meine Total Compensation für welche Jobgruppe, in welcher Jobgruppe biete ich welche Weiterbildung an, dann wird man, wenn man mit Daten arbeitet, immer zu Mittelwertsaussagen kommen. Das heißt, jemand, der das ernst nimmt, weiß von vornherein, dass die Antwort nur lauten kann, im Mittel erwarten wir, dass dieses Paket an Total Compensation in der Zielgruppe relativ gesehen am besten ankommen wird. Mhm. Oder im Durchschnitt erwarten wir, dass die meisten Bewerbungen über diesen Kanal kommen werden, wenn wir es darüber ausschreiben. Oder im Durchschnitt erwarten wir, dass dass bestimmte Benefits in dieser Jobgruppe oder bestimmte Weiterbildungsformen in dieser Jobgruppe am besten funktionieren werden, relativ zu anderen. Das sind Aussagen, die man mit Statistik hinbekommen kann. Man kann dann trotzdem in die Rohdaten schauen und sich fragen, wie weit weicht denn die Einzelperson als Datenpunkt in dem Datensatz dann von diesem Mittelwert ab? Und das ist eine sehr individuelle Analyse, die man durchaus machen kann. Die hat dann aber nicht das das Ziel, wieder Allgemeinaussagen zu treffen. Nur weil man 5, 6 Outlier gefunden hat in den Daten, wo Menschen vielleicht ganz besondere Präferenzen haben, wenn es zum Beispiel, nehmen wir das Thema Remote Work, ja, es könnte ja sein, dass Menschen sagen, und ich rede jetzt nicht von den gesundheitlichen Fällen, wo Menschen wirklich von zu Hause arbeiten müssen, weil sie irgendwie Prädisposition haben und sonst gesundheitlich gefährdet sind, wenn sie in größere Gruppen gehen, sondern ich rede von den Fällen, wo es die Präferenz, die Vorliebe ist, aber eine sehr stabile Vorliebe, 5 Tage die Woche von zu Hause zu arbeiten. Immer. Das sind ja Edge Cases. Mhm. Der Mittelwert sieht man ja auch in allen Befragungen, in allen Daten dazu, liegt ja irgendwo bei 2 bis 3 Tage Homeoffice. Ne? Mhm. Und dann gibt es die anderen Edge Cases, die sagen, ich will jeden Tag ins Büro. Mhm. Und wenn ich mich jetzt frage, warum on average das eine für meine Policy-Entscheidung biete ich Homeoffice an, ist das Average entscheidend. Ja? Mhm. Wenn mein Average weiter gegen 5 Tage zu Hause liegt irgendwo, mhm. weil ich gerade eine zufällig sehr selektive Mitarbeitergruppe habe, habe ich eine andere Policy-Entscheidung zu treffen, als wenn es auf der anderen Seite liegt. Dennoch kann es immer sein, wenn ich dann Homeoffice einen Tag anbiete pro Woche, weil mein Average sagt, das ist so die durchschnittliche Vorliebe. Dann wird es vielleicht trotzdem 10 oder 20 Individuen geben, die das richtig scheiße finden, dass du das jetzt so anbietest, weil sie gerne 5 Tage hätten. Und das bedeutet, mit Hilfe von Statistik lernt man nicht nur den Mittelwert kennen, sondern auch die Verteilung darum. Mhm. Und wenn diese Verteilung sehr breit ist, hat man eine Indikation dazu, dass man sagt, hey, wir werden mit einer Entscheidung am Mittelwert nicht so viele Menschen glücklich machen, wie wir denken. Mhm. Sondern wir haben eine ganz schön große Gruppe da oben noch, die wünscht sich gerne nur zu Hause zu arbeiten. Was können wir denn für die machen? Oder wie müssen wir umgehen damit? Ja? Mhm. Und deswegen ist kann man immer runterbrechen dann auf die Einzelperson, über die man die Daten ja auch hat. Aber man kann keine verallgemeinerbaren Aussagen über alle Personen anhand von Einzelbeispielen treffen. Und das ist das Nächste, was mir immer die Gänsehaut in den Nacken treibt, wenn eben auf Basis von Einzelfallerzählungen dann gesagt wird, wir müssen das und das machen. Weil ich habe mit 3 Leuten am Watercooler gesprochen und die haben gesagt, sie sind gerade so und so.
Das
sind
und deswegen müssen wir das jetzt machen. Abteilung Anekdote. Und ist da nicht auch so eine Betrachtung mit Personas, könnten wir jetzt auch ganz tief eintauchen, eine Verstrickung, eine Verlockung, genau in diese Falle zu tappen und zu sagen, weil das wird hier ganz oft handwerklich nicht sauber gemacht. Da werden dann auf Basis von Klischees, von Stereotypen irgendwelche Personas gestrickt. Hier ist Frauke, die alleinerziehende Mutter, und bauen wir mal für die so ein Employee Experience, wie sieht denn die aus? Das ist ja ganz oft auch mit einer dünnen Datenbasis unterfüttert. Ist diese Betrachtung in solchen Zyklen, in solchen Experience-Formen mit Persona-Modellen, ist es nicht eine Verstrickung, also oder eine Gefahr, in die man reintappen kann?
Personas für mich sind einfach erstmal nur eine Methode, eine Zielgruppe zu beschreiben. Die Art und Weise, wie man mit der Methode umgeht, dort kommen diese Verstrickungen und die möglichen Fehler da rein. Das ist genauso, als wenn man sagen würde, ich möchte die Persönlichkeit von Menschen kennenlernen und dann gibt es eben valide Persönlichkeitstests und unvalide Persönlichkeitstests. Mhm. Und je nachdem, welche Methode ich wähle, mache ich das entweder in gut oder in scheiße. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Und hier auch, Personas kann man ja auch datenbasiert aufbauen.
Auf jeden
und nicht
Fall.
So viel auf Basis von gedachten Stereotypen. Ja? Du hast die alleinerziehende Mama angesprochen oder überhaupt, die Frau ist oft ein Stereotyp, der dann bemüht wird, wo dann gesagt wird, die will ja das, die will ja das. Und ups, dann merkt man, die Mehrheit der Bevölkerung dieses Planeten sind Frauen und die sind ja ganz schön verschieden. Und da kann man ja jetzt nicht einfach nur eine Person anlegen.
Ich kenne aber eine.
Genau, ich kenne eine, die ist so und deswegen müssen wir das jetzt so machen. Was ich schon sage ist, man muss wach sein für die Methodik, die man da einsetzt. Eine Persona möchte eine Mittelwertsaussage machen und man muss sich klar sein, dass es links und rechts von diesem Mittelwert eine ganze Reihe von Menschen geben wird und man dann, je nachdem, wie die Vermutung auch auf Daten dann beruht, dass man sich wirklich anschaut, wie tickt die Zielgruppe, dafür gibt es ja auch öffentlich verfügbare Daten, dann vielleicht auch wo man dachte, man muss nur eine Persona bauen, zum Beispiel für junge Menschen, muss man vielleicht 15 Personas bauen. Ja? Und dann muss man eben 15 Nachrichten daraus bringen und 15 Kampagnen fahren, mit dem Blick darauf, dass man die Zielgruppe, von der man dachte, sie wäre einheitlich, vielleicht doch spezifischer abholen möchte.
So homogen sind sie nicht. Und da kommt nämlich eine neue Kompetenz dazu, die für mich auch zur Datenkompetenz gehört. Bin mal gespannt, wie du das siehst. Nämlich, es reicht ja nicht, die Daten ganz schlau und klug und sauber zu analysieren, sondern die Erkenntnisse, weil darum tue ich es ja, also ich will ja Erkenntnisse gewinnen, die auch anschaulich zu übermitteln und zu kommunizieren. Und da sind wir beim Thema auch Storytelling. Also wie kriege ich das denn zusammen? Auf der einen Seite wirklich die saubere Analyse und auf der anderen Seite schon das Vermögen, die Menschen anschaulich Inhalt zu transportieren und wirklich zu sagen, das ist der Punkt, der dahinter steckt. Weil nochmal, die schiere Zahl wird die meisten Menschen nicht vom Hocker hauen.
Ja, das ist eine graduelle Entscheidung, die man tatsächlich nicht pauschal beantworten kann, sondern man muss eine gewisse Datenexpertise aufbauen oder sich ins Team holen und diese Menschen auch sehr klar fragen, hey, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. An welcher Stelle dieser Analyse hier sind die Fakten, die wir rausgefunden haben, wirklich belastbar nach statistischen Maßen, nach gewissen Wahrscheinlichkeitsannahmen und so weiter und gewissen statistischen Tests wirklich belastbar, dass man sagen kann, die sind ein Stück weit über Zufall erhaben. So. Diese Dinge wären dann meine Kernbausteine einer Story, die ich erzählen will. Und die würde ich auch nicht verlassen. Das ist das Entscheidende. Ich kann das ganz konkret machen. Ich war mal beteiligt an einem analytischen Projekt. Das ist nicht bei meinem jetzigen Arbeitgeber gewesen, das ist Jahre her. Und da zeigten die Daten, dass Frauen eine höhere, da kommt sogar noch eine Ebene dazu, eine höhere Kündigungswahrscheinlichkeit hatten bei dem Unternehmen als Männer. Und das wurde sogar dann noch so gedreht im Storytelling, Frauen haben eine geringere Loyalität, wurde dann gesagt.
Prima.
Also es wurde sogar negativ ausgerichtet.
Da
das heißt, das ist nochmal eine Ebene des Storytellings. Und wir haben damals, als wir daran beteiligt waren, gedacht, warum sollte das so, das kann ich mir nicht vorstellen. Es war eine Branche, die jetzt auch nicht unbedingt frauendominiert war, sondern ganz im Gegenteil. Und da haben wir uns gedacht, wenn man als Frau es schafft, dort den Fuß reinzukriegen und man sich gewünscht hat, in diesem Bereich zu arbeiten, wieso sollte man eine geringere Loyalität haben? Das macht gar keinen Sinn inhaltlich, ja. Und das ist die nächste Sache. Man muss sich inhaltlich mit der Sache auseinandersetzen, ohne die Daten erstmal. Man muss sich erstmal fragen, für die Lebensrealität muss man sich interessieren, ja. Hat sich rausgestellt, dass das kein Geschlechtseffekt, sondern ein Alterseffekt war. Alle Frauen in dem Datensatz waren substanziell jünger als die Männer, weil es so eine männerdominierte Branche war, wo Frauen erst
später
in den letzten
dazu
fünf
kam,
bis
in
zehn Jahren überhaupt sich da rein rekrutiert haben.
Spannend. Okay,
heißt, die waren alle jünger und jüngere Menschen sind normalerweise mobiler, weil die haben noch kein Haus, keine Familie, kein und so weiter und so fort und haben noch andere Motive im Sinne, dass man vielleicht auch Job hoppt, ja, im Sinne von, man möchte sich ausprobieren und gucken und suchen, was ist denn der Teilbereich des Jobfelds, das am besten zu mir passt. Das heißt, es gibt ganz vernünftige menschliche Erklärungen dafür, dass jüngere Menschen vielleicht etwas flexibler auf dem Arbeitsmarkt sind als ältere Menschen. Ja? Und das war die eigentliche Erklärung. Nur die verwendeten analytischen Methoden in dem Unternehmen passten nicht zu der Frage, die man eigentlich beantworten wollte. In diesem Fall geht es ja um Fluktuationsmodelle und Fluktuation entwickelt sich normalerweise über die Zeit, also braucht man Längsschnittdaten, Zeitreihen, in denen man dann jeweils zeitpunktbezogen vorhersagt, was das Risiko jetzt war und warum die Leute gegangen sind. Und dieses Risiko dann auch verbindet mit so anderen Informationen wie Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Kaum hatten wir so eine Survival-Analyse dann gemacht, ja, so heißen die Dinger, weil die leider aus der Medizin kommen, dann stellte sich eben raus, dass das genau das Gegenteil war. Bereinigt ums Alter hatten die Frauen eigentlich eine höhere Loyalität als die Männer.
Was
das hat sich sogar umgedreht.
Also auch meiner Intuition eher entsprechen würde, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ja? Nicht, weil wir das teurere Geschlecht sind, sondern auch aus Rahmenbedingungen.
Ja. Das kann eben sein. Die Frage ist immer, man muss sich zuerst für die menschliche Realität und den Kontext interessieren, bevor man analysiert. Und das ist auch das, warum ich sage, die Daten an sich, die holen ja keinen hinterm Ofen vor, genau, sondern die Fragestellung dahinter, das muss einen anzünden, das muss irgendwie ein Feuer auslösen und dann entwickelt man da auch die Energie, sauber mit Daten zu arbeiten und das sich damit irgendwie näher auseinanderzusetzen und dann auch an den Kern zu kommen. Und dann kann ich die Story erzählen. War die Story jetzt cool für das Unternehmen, dann zu verändern? Nein, weil sie in der Vergangenheit sich natürlich ich muss das nochmal sortieren in meinem Kopf. Tatsächlich, diese Story-Veränderung für das Unternehmen damals war sogar positiv, weil die Daten ja auch zeigten, dass ihre Bemühungen um eine Diversität dass das gefruchtet hat letztendlich. Ja? In ihrer falschen Analyse haben die immer auf den Deckel gekriegt und haben immer diese ganzen Budgets für diese Maßnahmen, die waren immer wieder auf der Streichliste, ja, weil sie gesagt haben, ja, bringt ja nichts, die Frauen gehen ja wieder so. Ja? Aber sie haben eigentlich die falschen Daten gehabt. Und das war super gut natürlich. Das ist jetzt mal ein Glücksfall, in dem es sich so rumgedreht hat. Natürlich kann es sich auch anders rumdrehen. Aber das zeigt eigentlich, was datenbasierte Arbeit tatsächlich leisten kann. Und diese Story dann zu erzählen, dass man dann sagt, wir müssen noch weiter in Diversität investieren, weil es in unserer Branche, damals war das so, besonders wichtig ist, aufgrund der langen Weiterbildungszyklen, die jeder Mitarbeiter bekommen musste, bis der überhaupt an seinem vollen Leistungsniveau war, in dieser sehr technischen Branche, ja, ist Loyalität unheimlich wichtig. Das ist doppelt teuer, wenn Menschen früh gehen. Jetzt zeigt sich bei uns in der Analyse, dass bei Frauen scheinbar die Loyalität höher ist in unserer Zielgruppe. Dann lasst uns noch mehr versuchen, eine diversere Mitarbeiterschaft aufzubauen, um dann diese durchschnittliche Loyalität zu erhöhen. Das hat natürlich auch wieder ganz viele Fehler, weil man jetzt aus einer Korrelation eine Kausalität macht in dem Moment und so. Und da bin ich dann noch vergebend bei der Story, ja, weil ich sehe, das Ziel ist sinnvoll, ja. Aber es ist trotzdem so, dass man immer wieder genau hinschauen muss.
Absolut. Da sind wir ja schon im konkreten Use Case gewesen jetzt, den du geschildert hast. Vielen Dank auch nochmal für die Geschichte. Nehmen wir vielleicht noch einen zweiten Fall, nämlich bei der Rekrutierung konkret. Ja, inwieweit können denn da eine datenbasierte Vorgehensweise vielleicht sogar, ich sag mal ein ganz großes Wort, gerechter sein? Also man kann ja einerseits so diese, was ja auch oft kolportiert wird, na, das ist so ganz kalt, da wird nur nach Aktenlage entschieden, da bin ich nur eine Nummer, wenn ich mich da bewerbe und das ist ja total ungerecht und du kennst die Diskussion. Ich kann ja auch auf die andere Seite springen und sagen, unter Umständen ist es genau andersrum. Bitteschön.
Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den du da nennst. In dem Bereich fällt es mir schwer, eine ganz klare Aussage zu machen irgendwie, ja, weil das unheimlich schwierig und unheimlich komplex ist. Ich glaube, ja, da bin ich schon beim Glauben wieder. Ne?
Also ja, du darfst auch gern mal glauben. Du musst nicht. Trau dich. Ich weiß nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, so ist das, wenn Menschen sehr datenkompetent sind.
Genau, da muss man öfter sich mal ein bisschen reflektieren. Also, was ich schon glaube, ist, wenn man bestimmte Daten aus dem Recruiting-Prozess weglässt, also soziodemografische Daten zum Beispiel, im ersten Schritt, dass man nicht weiß, welches Geschlecht die Person hat, dass man nicht weiß, woher die Person kommt, dass man nicht weiß, ansonsten noch sehr viel über die soziodemografischen Fakten dieser Person, Herkunft und so weiter und so fort weiß. Und sagt, die wirklich relevanten Daten sind für mich Daten zu Fähigkeiten. So ich die denn habe, so ich als Unternehmen überhaupt so weit bin, skill-based und so ist ja ein weiteres Buzzword, aber wenn ich das habe, dann könnte es sein, dass Recruiting dadurch gerechter wird, wenn ich das alles ausschalte vorher.
Machen wir es mal ganz konkret, richtig krass. Bist du dafür, dass man sagt, am besten Bewerbung ohne Bild, ohne Name, ohne Herkunft?
Ja, ohne alles.
Also ohne alles, ohne alles.
Ja,
Döner. Einmal ohne
mein
alles.
Mein idealtypischer Rekrutierungsprozess würde nur mit einem eignungsdiagnostisch sauber aufgesetzten Assessment beginnen. Und das darf gerne gamifiziert sein, das darf gerne mit kleinen Computerspielchen sein, wo Menschen, ohne dass man Kenntnis über ihre Herkunft, ihr Alter, ihr Aussehen etc. hat, diese Spiele absolvieren, und man lädt die Top 5% dieser Spieleabsolventen dann zum Interview ein. Das wäre für mich der idealtypische Rekrutierungsprozess. Dass man im schlimmsten, also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Mhm. Ich weiß auch nicht, inwiefern man dafür einen Lebenslauf braucht. Also ich glaube, man könnte einfach diese Spiele machen, und diejenigen, die bei diesen Spielen, also Logikspiele, emotionale Intelligenz, Empathiespiele und so weiter und so fort, die bei denen nach der Assessment, nach dem Assessment und der Eignungsdiagnostik besten abschneiden, die lädt man ein. Und dann kann man in der Einladung, wenn man jemanden interviewt, ja dann trotzdem gerne herausfinden, ob dieser Mensch auch in die Firma passt und ob man auch gerne mit dem zusammenarbeiten möchte. Das will ich ja nicht negieren, dass das wichtig ist. Ich würde es nur nicht voranstellen. Wenn man diese ganzen anderen Informationen mitliefert, dann wird diese letzte Frage, ob ich gern mit dem zusammenarbeite, am Anfang mindestens unterbewusst schon beantwortet, weil der an der falschen Uni war oder weil der gar kein Studium hat oder weil der den falschen Nachnamen in dritter Generation hat oder was auch immer. Ja, und dann kommt man gar nicht dazu, die Leute kennenzulernen. Eigentlich, und wir werden uns darauf einstellen müssen, weil einfach die Masse der Menschen, die arbeiten gehen wird, in den nächsten 10 bis 15 Jahren so drastisch reduziert sein wird, erst recht, wenn wir uns nicht erlauben, auch noch Menschen aus dem Ausland vielleicht mal willkommen zu heißen, dann werden wir gar nicht anders können, als zu sagen, wo der herkommt, wie der heißt, wie der aussieht, ist mir egal. Ich will, dass der den Job kann. Und das ist das Einzige, was ich herausfinden muss im Recruiting. Kann der den Job? Kann die den Job? Und alle dazwischen und alle darüber hinaus.
Kann der den Job gehört auch für dich dazu? Passt der zu uns?
Ja, das ist ein Riesenfeld, weil die Frage ist immer,
also
ich bin ja hier, um sehr geradlinig zu sprechen auch. und deswegen sage ich dir, in meiner Welt ist das insbesondere mit dieser soften Passung, also Culture Fit und so weiter und so fort, und auch emotional mit der Arbeit verbunden zu sein, ich sage jetzt eine ganz individuelle Meinung, das ist für mich Quatsch. Emotionale Verbindung ist, wenn meine Tochter aus erster Ehe am Wochenende, wo sie bei Papa war, die Tür zumacht und ich sie 2 Wochen nicht sehe. Das ist emotional. Mhm. Nichts bei der Arbeit würde mich jemals emotional so berühren.
In die Nähe bringen.
Ja. Nicht mal annähernd in die Nähe. Das ist gar nicht auf demselben Messinstrument. Ja? Deswegen emotionale Verbindung zur Arbeit und dergleichen, ich mache meine Arbeit gerne und dergleichen, aber das ist einfach nicht auf demselben Blatt. Ja? Mhm. Und genau das meine ich auch, das wird aus meiner Sicht overhyped. Dieser Need dafür, dass man sich emotional mit der Marke identifizieren muss. Nein, ich muss den Job gut machen und ich muss freundlich sein. Und diese Art von Fit, dass man sich gut in ein soziales Netzwerk integrieren kann, dass man freundlich ist, dass man aufgeschlossen ist, dass man kooperationsorientiert ist, dass man an Zusammenarbeit interessiert ist und kritikfähig ist, das sind schon alles auch Fähigkeiten, die ich sehr wertschätze. Ich sage nur gerade so Culture Fit, kann ich mich jetzt mit jedem Wert, der da irgendwie mit einem Wandtattoo an der Wand genagelt wurde, kann ich mich damit jetzt identifizieren oder nicht? Fair enough, wenn ich den Job trotzdem mache und nett zu anderen Menschen bin, dann rekrutiere mich halt. Mhm. Also
es ist ja auch immer noch die Frage, ob der Wert, der an der Wand ist, der Wert ist, der wirklich gelebt wird. Das steht ja nochmal auf einem ganz anderen.
Das wären wahrscheinlich 8 eigene Podcast-Folgen, ja.
Und ich höre förmlich das innere Unbehagen bei dem einen oder anderen, der jetzt uns zuhört und sagt, das geht doch nicht. Und Jule, du machst doch Arbeitskultur. Und weißt du was? Ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Mach das jetzt mal ganz hart.
Ich finde das völlig in Ordnung, das so zu machen. Für mich heißt gutes Arbeiten und auch wertschätzender Umgang miteinander ist für mich unheimlich viel wert. Ja, ich finde das ganz toll, wenn ich so zur Arbeit kommen darf, wie ich bin. Wenn ich mich nicht verkleiden muss, wenn ich nicht irgendwelchen auferlegten Dingen irgendwie einfach nur entsprechen muss, weil wir das hier so machen. Solange ich den Job gut mache und freundlich bin, ist es doch egal. Ist es doch wirklich egal. Und dieses Thema kannst du ja öffnen in alle Richtungen.
In alle Richtungen.
In sexuelle Orientierung, Selbstbestimmung, all diese Dinge. Als ich sag immer, und ich möchte das auch wirklich aussprechen, weil ich das so wichtig finde, wenn Menschen einer diskriminierten Gruppe angehören zum Beispiel, ja, dann werden die im Alltag von 24 Stunden eine ganz hohe Anzahl von Stunden diskriminiert, egal wo die sind. Ja. Und die kriegen immer so ein Gefühl, ich bin hier nicht willkommen, ich bin hier irgendwie falsch, ich bin hier irgendwie, pass hier nicht hin. Und wenn die dann 8 Stunden arbeiten gehen am Tag und in der Zeit sie selbst sein können, dann ist das so ein unglaublich großer Wert, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Wenn man also eine sinnvolle Arbeitskultur aufbauen will, dann geht das für mich gar nicht anders, als tolerant zu sein. Es ist für mich völlig unmöglich, jemanden auszuschließen und gleichzeitig eine gute Arbeitskultur zu haben.
Und da hätten wir schon einen Wert.
Ja, ja, absolut.
An der Stelle hätten wir tatsächlich einen Wert. Also ich glaube, das ist jetzt schon der Punkt klargekommen. Und wir kommen mal zum Knoten im Taschentuch. Inwieweit hilft, ich glaube, ein paar Argumentationslinien hast du ja schon sehr schön hergeleitet, eine Datenkompetenz in der Form, wie wir es jetzt hier so intensiv diskutiert haben, HR-Abteilung auch bei ihrer Positionierung. Was meine ich damit? Nehmen wir den Elefant mal ruhig in die Mitte des Raums, ziehen ihm mal das Tuch vom Kopf und es ist ja schon so, dass viele HR-Abteilungen sich marginalisiert fühlen, nicht mit am Tisch des Business sehen, dass sie sagen, wir sind so ein bisschen degradiert in Verwaltung von Stammdaten und von Führungskräftetrainings und wir können doch so viel mehr. Wir werden nicht gefragt, inwieweit kann eine Datenkompetenz da ein Hebel sein?
Datenkompetenz macht klar, auf Basis welcher Informationen man bestimmte Entscheidungen bevorzugt. Und das bedeutet, man bezieht Position. Und man kann Position beziehen auf Basis von Daten und man kann Position beziehen ohne Daten. Auch das Beispiel, über das wir gerade gesprochen haben. Ich kann auf Basis eines Wertes, ethisch-moralisch, Position beziehen und dann sind mir Daten egal. Ob diverse Teams erfolgreicher sind, interessiert mich nicht, wenn ich an Diversität interessiert bin. Unabhängig vom Erfolg. Ja? Weil ich einfach die Menschen willkommen heißen möchte. Und das genau ist dieser Punkt. Mit der Datenkompetenz kann man dann aber auch schauen, wie kann ich meine Themen, für die ich stehe und was ich durchsetzen möchte und was mir wichtig ist als HR, welchen Arbeitsort möchte ich gestalten, ist eine Frage von Daten. Immer nicht ausschließlich, genauso wie es nie ausschließlich eine Frage von Bauchgefühl ist, aber es ist auch eine Frage von Daten. Und wenn ich ein Ziel bestimmen möchte, wo ich mich als Unternehmen hinbewegen möchte, mit der Employee Experience zum Beispiel, dann kann ich das auch mit Daten beschreiben, dieses Ziel. Dann kann ich das anhand von Fallstudien etc. pp. Näher beschreiben. Diese Transparenz, die ist, glaube ich, was uns noch abgeht im Vergleich zu manchen anderen Abteilungen. Ja? Und das erschwert auch den Dialog. Und da können wir uns gemeinsam aufeinander zuentwickeln.
Ich sage jetzt auch mal was Provokantes. Erweisen sich dann HR-Abteilungen auch selbst ein Bärendienst, wenn sie immer wieder betonen, für uns steht der Mensch im Mittelpunkt? Niemand hätte was dagegen, nur das wirklich so bewusst auf dieser weichen Welle zu lassen, ohne das Ganze datenbasiert auch in einer ernsthaften Weise zu diskutieren?
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt, ist ja erstmal nur eine Äußerung einer Kernüberzeugung. Das hat ja noch nicht was damit zu tun, ob man das dann mit Daten irgendwie fundiert oder nicht. Und deswegen, die Grundüberzeugung, die möchte ich ja jedem zugestehen. Also das ist ja menschliche Freiheit, dass man eine Grundüberzeugung haben kann. Das ist auch sehr wichtig, dass diese sich auch unterscheiden kann. Die andere Frage ist dann, passt diese Grundüberzeugung, passt dieses Menschenbild, wie passt das in unser Gefüge, wie ich Arbeit gestalte? Ja? Komme ich damit weiter, komme ich damit nicht weiter? Passt diese Grundüberzeugung in irgendeiner Weise dazu, welche Entscheidungen ich über Arbeitsort, Arbeitszeit und so weiter dann treffe im Endeffekt. Ja. Ich kann mich eben nicht äußern als der Mensch steht für uns im Mittelpunkt und wir sind menschenoffen tolerant und dann toleriere ich nicht Menschen, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten wollen, weil sie ihre private Rolle auch noch ernst nehmen wollen. Ja. Das passt nicht zusammen. Wer Menschen in den Mittelpunkt stellt, muss interessiert an der Vielfältigkeit von Menschen sein und diese mit Daten abbilden, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen.
Inwieweit können Daten helfen, dass sich HR ein bisschen aus dieser Dienstleisterrolle, die sie ja oft noch innehaben in Unternehmen, befreien können?
Das ist unheimlich schwer, einfach nur anhand von Daten zu machen. Was man aber anhand von Daten machen kann, ist, man kann Beweise und Nachweise dafür liefern, dass der Weg, den man präferiert, auch einen gewissen Wert hat fürs Unternehmen. Ich bin ja Ökonom, am Ende des Tages wollen wir ein Unternehmen am Laufen halten, ne? Und das kann man eben fundieren. Und dann kann man eben aus dieser Dienstleistermentalität, die für mich heißt, oh, du willst, ich mache, rauskommen und sagen, nee, ich muss dir sagen, das, was du willst, ist nur in Teilen richtig. Wir wissen aus unseren Daten, dass es auch noch diese Dimension gibt und ich finde, wir sollten die mit einbeziehen. Und dann wird man Sparringspartner und Co-Kreateur.
Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur sagen im Sinne einer, in Anführungszeichen, Rechtfertigung, sondern auch ein Signal absenden, dass man strategisch involviert ist. Dass man mitdenkt, dass man die Business-Perspektive einfach mit einfließen lässt, weil alles andere macht ja keinen Sinn, oder?
Das ist korrekt. Und dann auch deren Daten übrigens mit einfließen lässt, vom Business und von den anderen Abteilungen.
Okay. Ich habe noch eine Frage für dich am Ende. Wir sind jetzt schon eine gute Stunde dabei und deswegen kommen wir so langsam an die Schlussgerade, nämlich du hättest jetzt die Aufgabe, ich sage ja oft hier, der Schraubenhuber und Co. KG, so ein mittelständisches Unternehmen, eine HR-Abteilung ganz neu aufzubauen. Was wären so deine ersten drei Maßnahmen im Bereich Daten?
Datenkompetenz. Erstmal ein Assessment zu machen, welche Daten gibt es überhaupt heute schon und welche sind leicht verfügbar. Das ist allgemein erstmal unabhängig von der Fragestellung, die ich lösen möchte, erstmal eine Frage, wie stehen wir überhaupt beim Thema Daten da? Inhaltlich sollte man eigentlich vorher starten mit der Frage, was sind unsere Business-Probleme und welche von diesen Business-Problemen sind auch People-Probleme, Menschen-Probleme und wie können wir die dann mit Hilfe von HR-Daten lösen? Ein Grundassessment, wo wir stehen, hilft auch. Also
eine Bestandsaufnahme.
Ich würde mal sagen, Bestandsaufnahme, grundsätzlich erstmal gucken, wo wir stehen und welche Daten wir vielleicht zusätzlich dann noch brauchen für die Fragen, die wir klären wollen. Das sind so die drei Punkte. Also Business-Fragestellung klären, eine Grundbestandsaufnahme, wie wir mit Daten dastehen und dann die Frage, wie können wir denn aus diesen Daten mit Blick auf die Fragestellung dann auch Ergebnisse schaffen.
Okay, gut. Stichwort deine persönlichen Daten. Welche Daten stehen da jetzt noch so an? Also jetzt wirklich mal im Sinne von Datum, ja, wo du drauf hinschielst. Gibt es sowas? Bist du so gesteuert in deinem beruflichen Alltag auch, wo du sagst, da ist sowas an dem Horizont, wo ich gerne hinschaue, wo ich was vielleicht bewirkt haben will oder wo etwas ganz Konkretes ansteht?
Ich habe es nicht nach einem konkreten Datum ausgerichtet, aber ich möchte gerne, dass mehr Menschen sich dieser Datenperspektive öffnen. Und da tue ich gerne alles für, was ich tun kann in Form von Content, Inhalten, Positionierung und auch heute Gesprächen wie diesem, dass man sich dieser Perspektive öffnet. Das ist für mich eine Art Lebens-KPI, berufliche Lebens-KPI, wenn ich es schaffe, dazu beizutragen, dass mehr Menschen sich für Daten begeistern können, auf eine natürliche Art und nicht so gezwungen und auch so ängstlich, dann hätte ich wirklich sensationell viel erreicht.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Daniel. Es war ein wunderbares Deep Dive in das Thema Daten und die Chancen, die darin stecken für HR. Und ich wünsche dir persönlich noch ganz viele glückliche Daten in deinem Lebenslauf.
Danke dir, Jule. Danke, dass ich da sein durfte.
Datenbasiert heißt nicht datengetrieben und Datenkompetenz bedeutet nicht, dass wir das Menschliche aus dem Blick verlieren. Also wieder mal eine Folge, die uns ganz klar gezeigt hat, dass sich vermeintliche Widersprüche sehr schnell auflösen, wenn wir denn kritisch und genau hinschauen. Dafür stehen wir hier bei Good Work ganz klar an erster Stelle, dass wir diese einfachen Wahrheiten auflösen und nicht einfach so akzeptieren. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, auch wenn das Thema vielleicht vermeintlich auf den ersten Blick etwas trockener daherkommt. Ich fand es persönlich überhaupt nicht trocken, mich mit Daniel zu unterhalten und mit ihm auf die Suche zu gehen, welche Kraft in Daten liegen. Ihr wisst, die Geschichten bei Good Work sind breit angelegt. Das sind manchmal persönlichere Geschichten, manchmal sind wir sehr sachorientiert hier unterwegs. Insgesamt ist mein Anspruch ein feuilletonistischer, also breit und vielfältig auf das Thema Arbeitskultur zu schauen. Jede Woche und so freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.